Den Predigttext lese ich aus Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ganz herzliche Einladung zum Gebet und zum anschließenden Lied aufzustehen. Himmlischer Gott und Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir auch heute Morgen als dein Leib, als deine Gemeinde vor dich treten dürfen, hier in Langensteinbach und weltweit. Wir danken dir, dass wir uns diesen Tag gönnen dürfen, vor dich treten dürfen, dich loben dürfen, dich ehren dürfen und dein Wort hören dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du auch diesen Tag segnest. Wir bitten dich um unsere Kinder. Wir danken dir, dass du uns so zahlreich mit Kindern beschenkt hast in dieser Gemeinde. Danken dir, dass hier so viele Kinderseelen ein- und ausgehen und bitten dich um deinen reichen Segen für sie und die, die sie begleiten in den Kinderstunden und ihre Eltern. Wir möchten dich bitten, dass du sie an dich ziehst, dass du sie schon von jungen Jahren an leitest und begleitest und dein Wort in ihnen groß machst. Dass du ihnen zeigst, wie herrlich du bist und wie wunderbar du bist. Danke, dass wir das glauben dürfen als Gemeinde. Danke, dass wir unter diesem Wort heute vor dir stehen dürfen. Wir möchten dich bitten für dein Volk Israel. Auch in diesem neuen Jahr ist es uns ein Anliegen, für sie vor dir einzutreten. Dich zu bitten, dass du sie bewahrst. Wir stehen staunend vor dir, was du in den letzten Jahrhunderten mit diesem Volk gemacht hast. Wie du sie bewahrst, wie du sie als Modell benutzt, um uns deine Herrlichkeit und deine Souveränität zu zeigen. Segne sie auch in diesem Jahr, bewahre sie und schütze sie und mache du dich herrlich an ihnen. Und wir bitten dich auch für unsere Regierung in Deutschland, in Europa, weltweit. Setze du ein, wen du eingesetzt haben möchtest. Leite du. Und zeige du auf dich und segne durch die Regierungen. Und so kommen wir jetzt vor dich mit unserem Lob, aber kommen auch vor dich, weil wir dein Wort empfangen möchten und legen so, Tobi, knapp vor dich, deinen Diener, und möchten dich um deinen Segen für ihn bitten, dass du ihn ausrüstest und ausstattest mit allem, was er braucht, dass du durch ihn sprichst, dass er dein Wort reich verteilen darf und dass es auf guten Boden fällt. Amen.
Dieser Psalm wird ganz unterschiedlich verwendet und zitiert. Allerdings ziemlich häufig. Er hat starke für sich stehende Abschnitte. Da geht es um Allwissenheit Gottes, um Allgegenwärtigkeit Gottes. Und diese wunderschöne Schöpfungsbeschreibung jedes einzelnen Menschen. Und das alles sind wertvolle Teilwahrheiten. Allerdings, wenn die losgelöst werden und manchmal rausgelöst aus diesem gesamten Psalm, dann passieren seltsame Dinge. Solche wie, dass in kirchlichen Lesungen entweder nur bis Vers 18 gelesen wird oder 19 bis 22 ausgelassen wird und dann wieder eingestiegen wird bei 23 bis 24. Heute wollen wir den Psalm aber gerne als Ganzes wahrnehmen, auch mit 19 bis 22. Und gerade die führen auch mit in die Tiefe, diese Verse, wo es plötzlich, vielleicht hat einer beim Vorlesen gedacht, ups, ist sie verrutscht im Psalm. Inmitten dieser schönen Worte kommt plötzlich, töte die Gottlosen. Okay. Und das kriegen wir aber eingeordnet, weil es ist ja eigentlich die Frage, wieso hat Gott durch David die verschiedenen Abschnitte so zusammengefügt in diesem Psalm? Und in dem ersten Schritt ist dafür ein Schlüssel entscheidend. Und der Schlüssel liegt in zwei Wegen und deinem Herzen, vor allem in Vers 24. Wir fangen also hinten an, weil das ist der Schlüssel, um den Psalm sinnvoll einzuordnen. Und siehe, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. David zeigt durch Gottes Geist zwei Wege. Das eine ist der böse Weg. Besser würde man eigentlich sagen, Weg des Schmerzes. Weil das ist das Wort, das hier steht. Es kommt insgesamt nur dreimal im Alten Testament vor. In Jesaja 14 ist damit der Schmerz aufgrund des Gerichtes Gottes beschrieben. Und in 1. Chronik 4 ist damit ein Geburtsschmerz beschrieben. Und wortverwandt ist mit diesem Wort allerdings auch 1. Mose 3. Und da wird uns dieser erinnernde Geburtsschmerz nach dem Sündenfall beschrieben. Menschen haben gesagt, nein Gott, wir wollen, was wir wollen. Und infolgedessen ordnet Gott einen erinnernden Geburtsschmerz an, der daran erinnert, dass diese Welt zerbrochen ist und der schon vorausschattet, dass durch den Schmerz am Kreuz neue Gotteskinder wiedergeboren werden, wegen der Sünde, die Einzug erhielt, hat sich Leben mit Schmerz verbunden. Und im Kern könnte man auch sagen, dass diese Schmerzen an die Gottesentthronung erinnern. Und so wäre der vielleicht auch ein guter Name für den Weg, es ist der Weg der Gottesentthronung. Der Weg, wo nicht mehr Gott sagt und regiert und König ist, sondern eben ich selber. Warum sagt David nicht einfach Gottlosigkeit? Er könnte ja auch sagen, das ist ein gottloser Weg. Warum wählt er diese Formulierung, Weg des Schmerzes? Ich denke, weil er eine Tiefe hat und er weiß und erinnert sich daran, dass bei diesem Weg der Gottesentthronung geht es nicht nur um was Sachliches nach dem Motto, Gott spielt halt in meinem Leben gerade keine Rolle. Ist ja in ganz vielen Leben so. Und ganz viele Menschen empfinden darüber überhaupt keinen Schmerz. Aber David hat einen Zugang zu dieser Wahrheit, dass immer da, wo er auf dem Weg des Schmerzes ist, auf dem Weg der Gottesentthronung, da ist überall da, wo Gott von dem Thron geschoben wird, da entsteht echter Schmerz. Und David kennt diesen Schmerz, auch wenn er sich in seinem Leben immer wieder darauf einließ, punktuell wusste er eine Ebene tiefer um diesen Schmerz. Deswegen ist die Formulierung eigentlich gut, Weg des Schmerzes. Kennen Sie diesen Schmerz? Der Schmerz darüber, dass Gott in unserem Leben vom Thron geschoben wurde. David wusste um den Schmerz und er kannte auch den Geschmack des ewigen Weges. Das ist der Weg, auf dem er laufen möchte. Man könnte auch sagen, der Weg der Gottverwobenheit. Gemeinsam mit Gott in eine Richtung. Gott sitzt auf dem Thron und ich bin mit ihm verwoben. Das ist der ewige, der beständige Weg, der Leben hat, der gute Weg. Siehe, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Eine Frage mal an all diejenigen hier drin, die ein Ja zu Jesus haben und Kinder Gottes geworden sind. Wer würde sagen, das ist eigentlich eine echt gute Bitte hier von David in Vers 24, da kann ich gerne mitbeten. Wer würde sagen, mal Handzeichen? Also dieses, sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf einem ewigen Weg. Wer würde sagen, ist ein solides Gebet? Ah ja, es sind ja doch ganz viele hier drin. Und mir geht es genauso. Ich finde, Vers 24 klingt einfach gut. Klingt doch gut, oder? Sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf deinen ewigen Weg. Also ewiger Weg klingt einfach besser wie Weg des Schmerzes und böser Weg. Nur steht ja davor noch Vers 23. Und die Frage ist, warum steht er überhaupt da? Weil Vers 24 könnte wunderbar für sich stehen. Ist doch einfach eine gute biblische Wahrheit. Doch die Verse 23 und 24 sind ja sogar mit einem Und extra verbunden. Die gehören zusammen. Und man könnte es noch weiter fassen, Vers 24 könnte insgesamt ohne den restlichen Psalm auskommen. Warum sind 23 Verse davor? Und entscheidend ist eben, dass Vers 24 das Finale von diesem Psalm ist. Der ganze Text davor baut darauf aus, auf diese Bitte von David am Ende, die besonders mit Vers 23 verwoben ist. Dieser Psalm setzt eigentlich ein ganz, ganz starkes Statement dafür, was uns in der Bibel überall begegnet, dass nämlich das Herz des Zieles. Das hat David verstanden und deswegen liefert David auch sein Herz Gott aus. Deswegen betet er: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Vielleicht ist es eine provokante Formulierung für den einen oder anderen, sein Herz Gott ausliefern. Aber genau das macht David. Er überlässt Gott die Verantwortung. Er macht sich ganz offen, ganz transparent. Er sagt Gott, komm in jeden Lebensbereich meines Innenlebens hinein. Du sollst die Entscheidungen treffen. Mach du damit, was du möchtest. Mein Herz gehört dir. 4-mal überschlägt sich David mit den Worten, erforsche, erkenne, prüfe, erkenne in einem Vers. Und dieses Wort, das entdecken wir auch in anderen Texten über David, zum Beispiel 1. Samuel 20, da sagt Jonathan, dass er zu seinem Vater gehen wird und alles ausforschen will, ob sein Vater noch irgendwie Hassgedanken gegen David hat, wegen den ihren Streitigkeiten. Das heißt, es sind richtig starke Worte. David sagt, forsche mich so richtig aus, Gott, in jeden Teil meines Lebens, in alles hinein, geh da rein, durchleuchte mich, forsche mich aus. Er liefert sich komplett mit ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen Gott aus. Jetzt könnte man sagen, ist eigentlich eine unnötige Bitte, weil Gott weiß ja sowieso schon alles. So ist David doch eingestiegen in den Psalm. Er ist doch eingestiegen, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Und genauer müsste man eigentlich sagen, Herr, du hast mich erforscht und du hast mich erkannt. Ist doch alles klar. Und der ganze Psalm spricht dann noch weiter davon. Und das wird biblisch auch unterstrichen, dass Gott alles weiß und alles sieht. Jeremia 17, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr bin es, der das Herz erforscht. Und Hebräer 4, wo vom Wort Gottes geredet wird und es da begegnet in der Einheit, dass Gott und sein Wort eine Einheit sind. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ist es nicht eine unnötige Bitte? Da Gott sowieso schon alles weiß? Natürlich ist es das nicht. Es ist eine nötige Bitte, weil Gott unser Herz will. Natürlich weiß er alles und er kennt alles. Ob sie und ich und du jetzt mit ihm darüber reden oder nicht, alles. Ohne Ausnahme. Nur ist es ein riesiger Unterschied, ob jemand von mir ein dunkles Geheimnis rausfindet, das ich ihm nicht sagen wollte, oder ob ich mich dazu entscheide, der Person was anzuvertrauen in einem vertrauten, ehrlichen Rahmen. Das ist eine ganz unterschiedliche Art von Beziehung. Gott will unser Herz. Sagt Jesus in Matthäus 15, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und damit drückt er sein Leiden aus, indem er Jesaja zitiert und sagt, es ist äußerlich, aber ich will eigentlich, dass sie ganz und von innen her zu mir kommen. Und Jesus sagt es auch, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und im Kontext dieser Verse sagt er, ich will dein Schatz sein. Ich will ihr Schatz sein. Jetzt habe ich so oft Herz gesagt, dass es schon kurz mal die Frage braucht, was ist denn das Herz? Wenn das Herz das Ziel ist, was ist das Herz? Und wie gebe ich das Herz Gott? Wir sind da jetzt natürlich richtig drin als JK, 9 Tage lang Herzfokus. Und letzten Sonntag haben wir auch schon hier mit euch gemeinsam das geteilt. Und prinzipiell ist es so, der Mensch ist in der Bibel eine Einheit aus äußerem und innerem Menschen. Und über 1000 Mal wird das Wort Herz in der Bibel verwendet. Und manchmal meint es einfach den ganzen inneren Menschen, alles, was in uns innen drin so vorgeht. Doch während der JK und auch letzten Sonntag haben wir die spezifische Bedeutung vom Herzen rausgearbeitet und dann festgestellt, das Herz leitet. Es hat Leitungsfunktion. Es ist das Leitungsorgan in uns. Das Bild vom Regierungstisch fand ich ganz hilfreich. Da ist ein Regierungstisch und das Herz hat die alleinige Leitungsverantwortung und Entscheidungsgewalt. Und unser Innenleben sind wie verschiedene Berater und Anliegensteller, die möchten hier unser Herz in alles Mögliche reinziehen. Ich würde gerne unbedingt das und das kaufen und dann muss dieses Verlangen versuchen, unser Herz dahin zu ziehen, weil jede Entscheidung trifft das Herz. Es kann sein, man hat ein starkes Herz, das auch stark leitet. Man hat ein Herz, das ein Fähnchen im Wind ist und wird einfach von allem mitgetragen. Sind dann in der Regel emotional instabile Menschen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Je nachdem, wie bewusst mir das ist, dass mein Herz leitet, wie sehr ich da Gott mit reinnehme. Und in diesem Innenleben besteht ein Kampf, der in der Bibel immer wieder beschrieben wird, vor allem im Römerbrief, Kapitel 6 bis 8 und Galater 5, dass da Geist und Fleisch sich gegenüberstehen und sie kämpfen permanent um das Herz. Es ist kein friedlicher Regierungstisch, sondern es tobt da einen Kampf. Nur bei diesem Kampf sind die Kraftverhältnisse eigentlich im Vornherein geklärt. Die Macht des Fleisches, der antigöttlichen, selbstsüchtigen Natur in uns, die eine Triebkraft hat und die uns immer so mitziehen will, dass wir mitkommen in ihre Richtung, die die ist gebrochen. Und Jesus hat sie öffentlich zur Schau gestellt, wie es im Kolosserbrief heißt. Es ist im Prinzip wie ein Duell zwischen einem Elefanten und einer Nacktschnecke. Auf wen würdet ihr setzen? Nur gibt Gott uns eben eine Leitungsverantwortung. Und diese Freiheit für unser Leben zu entscheiden, mit wem geht unser Herz mit? Und es ist eben entscheidend, ob wir sagen, wir kleben an der Nacktschnecke oder wir lassen uns vom Elefanten tragen und stärken. Was ich wähle, Elefant oder Nacktschnecke, Geist oder Fleisch, hat Einfluss auf mein Leben. Deswegen gilt immer wieder, mehr als alles andere, behüte, bewache dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und was bedeutet es jetzt, Gott mein Herz zu geben? Generell unterscheidet die Bibel dabei zwischen zwei Ebenen. Die erste Ebene ist eine grundsätzliche Herzensüberzeugung. Also was ist mir wirklich wichtig? Was, so wie sie und du jetzt da sitzen, was ist in so einem ganz ruhigen Moment, was ist dir wirklich wichtig? Dahinter steht quasi eine Entscheidung. Werte, die wir mit uns rumtragen, die einfach prinzipiell da sind. Im Bild könnte man sagen, es ist wie ein Vertrag unterschreiben. Wenn ich die Herzensüberzeugung habe, dass Gott mich liebt, dann habe ich wie den Vertrag unterschrieben. Gott, du liebst mich und ich vertraue darauf. Ich glaube das, ich habe diesen Vertrag unterschrieben. Und die Herzensüberzeugung, die wird erst dann brüchig, wenn ich diesen Vertrag zurückziehe, für ungültig erkläre, zerreiße, bewusst in genau so einem ruhigen Moment wie jetzt gerade sage, nö, ich glaube nicht mehr, dass du mich liebst. Dauerhaft, lang und permanent verändert sich meine Überzeugung. Herzensüberzeugungen sind sozusagen wie so eine Grundmelodie für mein Leben. Erste Ebene. So, die andere Ebene ist die situative Herzensneigung. Also, mein ganz konkretes Leben, Moment für Moment, Begegnung für Begegnung. Alle Situationen, die ich erlebe, hat mein Herz die Entscheidung, ob es sich von guten und geistlichen Herzensüberzeugungen bestimmen lässt. Und da ist die grundsätzlichste, dass wir in allem Jesus brauchen und auf ihn vertrauen. Ob es davon bestimmt ist oder ob es sich in konkreten Situationen zu was anderem neigt. Und immer wenn das passiert, dann sündigen wir. Beispiel für situative Herzensneigung könnte sein, ich glaube eigentlich, dass Gott jeden Menschen liebt. Und jetzt stehe ich in so einer Gesprächsrunde und es ist nicht nur ein Teenie-Problem, das gilt in jedem Alter. Und es ist jetzt verlockend einzusteigen in so ein unauffälliges Lästern, weil wir Christen lästern ja meistens unauffällig. Und es wirkt wie ein sachliches Gespräch, aber wir götzen uns eigentlich dran, dass eine andere Person gerade schlecht wegkommt und ich ganz gut dastehe oder interessante Informationen habe. Aber grundsätzlich bin ich schon eigentlich davon überzeugt, dass Gott jeden Menschen liebt und ich will jeden lieben. Aber in der Situation zerrt ein sündiges Verlangen an uns und ich neige meinem Herz dazu, ich bete was anderes an und in der Situation sündige ich dann. Beispiel von mir, ich bin von Herzen überzeugt, dass es mein Auftrag ist, Anna zu lieben. Das ist meine Frau. Aber ich erlebe ständig, dass ich dem fleischlichen Verlangen in mir Raum gebe und dann bin ich fordernd und nicht liebevoll im Umgang mit ihr. Und es ist dann Sünde. Oder jemand verletzt mich und dann kann ich trotzdem die Überzeugung haben, dass ich Menschen lieben will und auch jemand, der mir Ungutes tut, gibt es ja schöne Bibelstellen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem. Und ich kann davon überzeugt sein, aber ich schaffe es in dem Moment nicht. Weil diese Kraft, zurückzuverletzen und zurückzuschießen, ist so hoch. Sind wir noch sensibel? Auch in unseren alltäglichen Beziehungen, in unseren Ehen? Dass jedes Zurückschießen Sünde ist und jedes Fordern nicht von Liebe geprägt ist? Weil Liebe fordert nicht, lädt höchstens ein und macht Mut. Und Wenn man sich das anschaut, dass quasi die Herzensüberzeugung sind der Grund, sie sind wie so ein Halt in dem Sturm unseres Lebens, wo alles Mögliche an uns zerrt, sind sie wie ein Halt, die eine Richtung geben kann, wo man sich dran halten kann, aber sich auch nicht dran halten muss. Wenn man sich das jetzt vor Augen hält, dann wird natürlich klar, wenn Herzensüberzeugungen sündig und verlogen sind, dann wird es richtig problematisch. Dann gibt es nämlich gar keine richtige Verteidigung mehr, wenn irgendwas Blödes mich einlädt, mitzukommen. Wenn du davon überzeugt bist, dass du nicht schön bist und nicht gewollt bist, dann wird sich das ausbreiten in deinem Leben. Weil es gibt ja gar keine Verteidigung. Wenn du dein Urteil über dich so hoch erhoben hast, dass du dich über Gott stellst und sagst, wie wir es in diesem Psalm lesen, ja, mag für andere gelten, dass du Menschen wunderbar gemacht hast und wunderbar sind deine Werke. Mag für andere gelten, aber für mich nicht. Dann machst du dich erstmal selbst zum Gott. Ich weiß, man ist eher verletzt in so einer Haltung, aber trotzdem macht man sich selbst zum Gott. Und damit verliert man jede Verteidigung gegen die Lügen, die sowieso kommen, weil in uns eben altes Fleischliches wohnt und ständig alles kaputt machen will. Wie ein ungebetener Gast, der sich die ganze Zeit reindrängt. Und ich schicke ihn zur Tür raus und dann kommt dieser ungebetene Gast zum Fenster rein. Wir haben nie Ruhe, wir sind immer umkämpft, das bleibt so. So ist unser Leben hier, wir haben Ruhe, wenn wir im Himmel ankommen. Es ist ein guter Kampf, ein würdevoller Kampf, aber es ist auch ein anstrengender Kampf. Und wenn deine Herzensüberzeugungen sündig sind, wenn du Lügen in der Tiefe deines Lebens glaubst, dann hat es einen heftigen Einfluss auf dein ganz konkretes Leben, weil du im Vornherein schon von sündigen Überzeugungen geprägt bist und das wird dann auch dein konkretes Leben heftig beeinflussen. Und Wachstum ist im Prinzip einfach, dass Herzensüberzeugungen immer durchdrungener von Gottes Wahrheit werden. Dass das, worauf ich vertraue, was ich für wahr und richtig halte, dass das immer durchdrungener wird von seinem Wort und davon geprägt ist. Und ich denke, es kommt schon rüber, die biblische Gewichtung von Herzensüberzeugungen und situativen Herzensneigungen, die ist natürlich nicht gleichwertig, sondern es ist entscheidend, wie ist meine Herzensüberzeugung. Und deswegen ist ein ganz wichtiger geistlicher Prozess, dass die Lüge rausgeht. Und dass ich quasi Verträge, die ich mit Lüge und Sünde sozusagen geschlossen habe, dass ich die zerreiße und Verträge bei Gott unterschreibe, Entscheidungen treffe. Und die Bibel wird auch vor allem dann scharf, wenn jemand sagt, nicht weil wir manchmal, also in meinem Leben ist es oft so, dass ich manche Lügen in mir nicht entdecke und irgendwann entdecke ich sie dann und dann kann ich sie zu Gott bringen. Aber es gibt auch das, dass man sündige Herzensüberzeugungen hat. Man weiß ganz genau, Gott will das nicht. Aber ich sage ganz bewusst, ruhig, ja, ich unterschreibe trotzdem den Vertrag. Ich fälsche Jahr für Jahr meine Steuer und habe es mir zurechtgebogen, dass das doch ein Graubereich wäre. Und ich habe einen Vertrag mit der Sünde unterschrieben. Und wenn man sowas macht, dass man es ganz genau weiß, und man begibt sich aus einer kämpfenden Haltung raus und man sagt quasi zu diesem widerlichen, ungebetenen Gast des Fleisches, komm, setz dich auf mein Sofa, du darfst hier sein. Dich will ich eigentlich gern dabei haben. Wenn man sowas macht, dann steht man biblisch gesehen unter heftigsten Warnungen. Hebräerbrief sind die schärfsten Stellen, dass wer sich einlässt, wer einen Vertrag unterschreibt mit der Sünde und sagt, ich will das von Herzen, der wird biblisch gewarnt, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. Und der tagtägliche Kampf quasi auf diesem Fundament der Herzensüberzeugungen ist, der eine Step ist, zu vertrauen. Vertrauen ist der erste Schritt. Ich vertraue auf dich, mein Gott, und auf gute geistliche Herzensüberzeugungen und dann entstehen auch geistliche Herzensneigungen. Immer wenn ich vertraue, hänge ich mein Herz in der Situation an das Gute. Wenn ich also jemanden sehe, auf den ich keine Lust habe, mit ihm zu sprechen, aber ich merke, die Person ist einsam und ich stelle in der Situation fest, es wäre jetzt liebevoll, mit der Person zu reden. Ich denke an den Geburtstag, der vor ein paar Monaten war, da war das so. Und dann, wenn ich dann auf Gott vertraue, dann sage ich, auch wenn ich jetzt nicht will, aber wegen meiner Herzensüberzeugung in deiner Kraft, alles klar, ich spreche mit der Person. Und das wäre das Positive. Und negativ wäre, oder die fleischliche Herzensneigung ist genau die gleiche Situation. Ich sage, ich weiß, ich soll mit der Person sprechen, aber ich verdränge, vergesse es, irgendwie schiebe ich es weg und ich lasse es und ich hänge mein Herz an eine fleischliche Herzensneigung. Und dann ist die Antwort umkehren. Der tagtägliche Kampf besteht bei uns Kindern Gottes einfach aus Vertrauen und Umkehren. Wenn ich vertraue, dann hängt sich mein Herz an gute Dinge. Wenn sich mein Herz an schlechte Dinge gehängt hat, dann habe ich gesündigt und dann sollte ich umkehren. Vertrauen und Umkehr, das ist der tagtägliche Kampf. Und David selber ist für das, was ich jetzt beschrieben habe, so ein starkes Beispiel für diese Bedeutung, die der Bibel dem gibt. Weil über David wird gesagt, dass er ein ungeteiltes Herz hatte und dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und sein Leben ist durchzogen von schrecklichsten Herzensneigungen, gesellschaftlich und innerlich. In verschiedenen Situationen war er jähzornig, mordlustig, pervers, arrogant, seine Königsmacht mehrfach übelst missbraucht. Und Gott sagt über diesen Mann, er hat ein ungeteiltes Herz und setzt ihn zum Vorbild für alle anderen Könige, die danach kommen, wenn man das Könige- und Chronike-Buch durchgeht. Wie geht denn das? Angenommen, du würdest so scheitern wie David, so offensichtlich, gesellschaftlich und innerchristlich vielleicht in unguter Weise verpönt und gehst fremd und bringst noch jemand um. Und alle wissen es. Und dann wird über dich gesagt, du bist ein Vorbild, weil du ein ungeteiltes Herz hast. Ich weiß nicht, ob wir es nachspüren können, wie weit wir in unserem moralisch verkorksten Denken manchmal weg sind von der Kraft und der Wahrheit Gottes. Sünder und Prostituierte und Volksverräter und Mörder haben sich so wohl bei Jesus gefühlt und haben seine Liebe und Annahme genossen und Vergebung erfahren. Und es hat so viele geärgert, wie sich dieser Vorbildsrabbi mit denen allen einlassen kann. Und die, die moralisch verkorkst waren, die fanden es nicht so schön mit Jesus. Und zu denen war er auch richtig scharf, weil die Hülle und das Äußere wichtiger war wie das Innere. Was bedeutet das jetzt also nach diesem Exkurs und dieser Einordnung, Jesus mein Herz zu geben? Jesus mein Herz zu geben heißt, ich unterschreibe den Vertrag, dass ich auf ewigem Weg gehen möchte und dass ich Gott mein Herz ausliefer, damit er es prüft, an mir arbeitet, an dir arbeitet, tief hineingeht. Es ist quasi die Herzensüberzeugung, dass ich sage, ja zu deinem ewigen Weg, die erste Unterschrift, und ja zum Leiten und zum Ausliefern meines Herzens. Ich nehme an, dass du mir Leitungsverantwortung gegeben hast für mein Leben und ich liefere mein Herz aber zurück in deine Hände aus, weil ich dich brauche. Das ist eine Entscheidung. Einfach eine Entscheidung, wie wenn ich einen Vertrag unterschreibe. Man muss sich da nicht hinarbeiten. Man darf das einfach entscheiden und Gott sagen und dann nimmt er das an. Und das war, was in Davids Leben so geprägt war. Und da war, diese Entscheidung war felsenfest bei ihm. Er konnte wochenlang in dem schlimmen Tunnel sein von sündigen Herzensneigungen. Aber wenn er aus dem Tunnel rauskam, dann war das ganz fest. Alles für Gott und nur für ihn. Und ihm gehöre ich ganz. Und ihm liefere ich mich aus. Und ich will seinen Weg gehen, auch wenn ich es manchmal nicht schaffe. Ja, das kann heftige Prozesse mit sich bringen, wenn du das Gott so klar auch regelmäßig sagst. Ich glaube, es ist gut, unser Herz daran zu erinnern, das regelmäßig zu sagen. Es ist so eine, ich weiß noch, mit 19, da habe ich ein Buch gelesen und dann fand ich das ein guter Gedanke, immer mal wieder zu beten, heilige mich, Herr. Mutiges Gebet. Können wir gerne miteinander regelmäßig beten als Gemeinde. Und da war ich 19 und dann kurz darauf waren wir im Casino. Mir wurde hart gespiegelt, dass ich manches in meinem Inneren nicht im Griff habe. Ich habe das ganze Ersparte meiner Banklehre, fast 4.000 Euro, einfach in ein paar Minuten rausgeballert. Ich wusste selber nicht, was ich eigentlich mache. Doch, ich wusste schon. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich es mache. Dann bin ich zusammengebrochen über dem, wie erbärmlich ich eigentlich bin, weil mit Anna war ich da schon einige Jahre zusammen und deswegen war es auch gegenüber ihr ein Vertrauensbruch. Und es war sehr heilsam. War ein guter Prozess. Ich bin dankbar, dass es dieses Ereignis in meinem Leben gab, weil Gott mein Herz liebevoll genommen hat, wenn auch klar, und mich tiefer geführt hat zu ihm und mir Dinge gezeigt hat, die vermurkst waren, die sündig waren. Und es eine richtig heilsame Herzens-OP war, wenn auch schwierig. Das muss nicht immer extrem sein, es muss auch nicht immer anstrengend sein. Aber egal wie, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, heißt es ist mir die Kosten wert. Ich vertraue darauf, dass du mich gut leitest. Koste es, was es wolle. Das heißt, ich liefere dir mein Herz aus, Herr. Wenn sie das schon gemacht haben, wenn du das schon gemacht hast, kann man einfach Halleluja sagen und dann heißt es, auf in den Kampf, Tag für Tag. Dein leitendes Herz an den Geist hängen und dein Leben durch geistliche Herzensüberzeugung leiten und auf Herzensprüfungsprozesse Gottes hören. Darum geht's dann. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Und von diesem Schlüssel erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Von diesem Schlüssel können wir jetzt in die Verse 1 bis 22 reingehen. Und die leiten uns jetzt in starker Weise dabei ein. Sie untermauern das Finale in Vers 23 und 24 in diesem Psalm. Und jetzt lasst uns da reingehen und unsere Herzensüberzeugung mit Psalm 139 stärken. Die Herzensüberzeugungen sind Ja zu deinem Weg und Ja zum Leiten und Ausliefern meines Herzens. Wie macht es David? Mit einem Fokus auf die Wahrheit. Die ersten 18 Verse sind einfach Fokus auf die Wahrheit. Er stellt einfach vor Augen, was gilt in seinem Leben. Er erinnert sich an Wahrheit. Ganz umschreibend, das ist übrigens eine Klammer um den ganzen Psalm, hier Vers 1, du erforschest mich und kennest mich. Und dann sprechen die Verse 2 bis 6 davon, Gott weiß alles von mir. Es geht hier nicht abstrakt um Allwissenheit Gottes, sondern es geht darum, dass der Beter für sich sich vor Augen hält, Gott weiß alles von mir. Es ist unfassbar, wie oft da ich, mir und so weiter vorkommt in diesem Text. Es ist übersät. Es ist ein ganz individuelles Vor-Gott-Sein in diesem Psalm. Es ist keine theologische Abhandlung. Wir lernen viel über die Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit Gottes, aber es ist ganz, ganz individuell. Und deswegen stärkt David seine Herzensüberzeugung, indem er sagt, Gott weiß alles von mir. ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und ich hoffe, ihr merkt, dass das positive Worte sind. David hält sich Wahrheit vor Augen. Es gibt verschiedene Ausleger, die hier eine innere Spannung von David erkennen wollen, dass er das problematisch sieht, dass Gott alles sieht, im Sinne von diesem alten Kinderlied: Pass auf, kleines Auge, was du tust, denn der Herr, dein Gott, schaut auf dich. Ganz schlimmes Lied vom Inhalt, weil es eine warnende und drohende Gottespräsenz im Leben ausdrückt. Und es ist einfach nicht wahr. Es ist nur für diejenigen wahr, die halt nicht zu Gott gehören. Ja, dann stimmt's. Dann kann ich diese Verse lesen und auch die darauffolgenden. Und dann, da kann ich so denken, gut, wenn das wahr ist und ich habe nicht Jesus Christus, der für mich einsteht und der den Zorn Gottes getragen hat, diesen Zorn Gottes, der Sünde und Lieblosigkeit hasst, weil es nicht zu ihm passt. Wenn ich den nicht habe, dann stehe ich halt selber da. Und dann ist es auch wahr, was im Hebräerbrief steht, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist richtig. Wenn man nicht gläubig diesen Text liest, dann könnte das die Botschaft sein, wenn Gottes Geist es so aufschließt. Und dann könnte das ja auch bewirken, dass ich sage, oh, dann brauche ich ja wirklich einen Retter. Und ja, den braucht man auch, jeder Mensch. Nur, das ist gar nicht die Perspektive von David. David hält sich Wahrheit vor Augen in einem positiven Gebet. Und man merkt es ja auch, Vers 6, dann sagt er ja, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Das Wort Wunder wird im Alten Testament für große Taten, die mich übersteigen, verwendet. Das hier steht, es geht um ein Staunen. Der Engel des Herrn sagt im Gespräch mit dem Vater von Simson, ich kann dir meinen Namen nicht sagen, weil er ist zu wunderbar. Das ist positiv, was hier gesagt wird. Diese Erkenntnis sind mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Gott weiß alles von mir. Und David stärkt seine Herzensüberzeugung auch mit dem Statement, Gott ist überall, wo ich bin. Die Verse 7 bis 12 macht David ja was bisschen Seltsames. Aber wenn wir den Kampf um unser Herz sehen, dann macht es absolut Sinn, was David da macht. Weil er sagt ja seinem eigenen Herzen eigentlich, jetzt stell dir doch mal vor, du würdest von Gott wegrennen wollen. Du würdest dich vor ihm verstecken wollen. Mit wunderschönen Bildern sagt er das ja dann, wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Im Himmel, bei den Toten, am äußersten Ende des Meers. Nirgends komme ich hin. Nirgends kann ich hingehen, um das zu erreichen, dass du nicht mehr da bist. Selbst wenn ich in Finsternis reingehe, selbst wenn ich mich in Finsternis verstecke, da bist du auch und du strahlst wie das Licht. Gott ist überall, wo ich bin. Und damit stärkt David seine Herzensüberzeugung, weil er sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, auch nur irgendwie im Geringsten so zu leben, als wäre Gott nicht da und als würde nicht alles sehen. Hör gut zu, mein Herz. Lass dich erst gar nicht mit irgendwas ein und glaub niemals der Lüge, du könntest so mauscheln und Kompromisse machen und so weiter. Mir ist schon klar, hier in dieser Gemeinde sehen ganz viele weder meine noch ihre noch deine faulen Kompromisse, die wir so mit Gott machen. Aber darum geht es ja auch nicht. Es sei denn, wir sind sehr oberflächlich und unreflektiert. Es geht ja um die Beziehung mit Gott, die wir gemeinsam als Gemeinde verkörpern. Und Gott sieht jeden faulen Kompromiss und jedes Geheuchle und jede Herzenshärtigkeit in unserem Leben. Und deswegen sagt sich David, macht gar keinen Sinn. Hör mir zu, mein Herz, es macht gar keinen Sinn, so zu tun, als könntest du mauscheln bei Gott. Er ist immer da, er ist überall und er sieht alles. Und dass es David so positiv meint, das sieht man auch dann, wie er dann weitergeht. Weil er geht ja dann weiter mit einem Denn, Vers 13. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Er verbindet es. Er sagt, Gott, du weißt alles von mir und du bist überall. Und das sehe ich positiv. Und ich erkläre es gerade meinem Herz für die Zeiten, wo wieder aller möglicher Müll an mir zerrt und mein Fleisch mich irgendwo reinziehen will. Dafür erkläre ich das jetzt meinem Herz und stärke es. Und dann kommt diese wunderbaren Worte über diese Schöpfung Gottes. Gott hat mich wunderbar gemacht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich. Als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ein Ausleger schreibt dazu, ich beobachte Gott, wie er mich als Embryo formt in diesen Versen. Er kennt mich von daher besser, als ich mich kenne. Ich nehme mich als Geschenk von ihm entgegen und lerne, mich mit ihm zusammen allmählich kennen. Was für ein wunderschönes, tiefes, biblisches, kraftvolles Fundament des Gewolltseins und der Liebe über deinem Leben, über ihrem Leben. Und wo immer sich Selbstverachtung, Selbstabwertung, Selbstverurteilung länger hält als in dem einen Moment, wo ich mein Scheitern und meine Sünde erkenne, wo immer sich das länger hält, stelle ich mich über meinen Gott und über die Autorität des Kreuzes und sage, mag gelten, aber nicht für mich und ich bin Gott meines Lebens. Wir dürfen diesen Schmerz über Sündhaftigkeit und Fehler empfinden. Für diesen Moment, nachdem wir gescheitert sind und es uns eingefallen ist, und dann ist unser Auftrag, unser Geschenk und unser Befehl gleichzeitig, zum Kreuz zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, mein Gott. Und dann ist unser nächster Auftrag, Vergebung zu feiern. Und wo immer ich länger in Gedanken, in Nebensätzen, in Grundüberzeugungen mich selbst verachte, schlecht mache, verurteile, hasse, schiebe ich diese Verse zur Seite, als hätten sie keine Bedeutung und mache mich selbst zum Gott. Das ist vielleicht ein ganz konkreter Kampf, den der Psalm hier mit aufgreift. Von diesem wunderschönen Schaffen Gottes geht David weiter und erinnert sein Herz nochmal daran, wie unfassbar groß Gott eigentlich ist. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken und besser wäre, wie kostbar sind deine Gedanken oder wie teuer. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als Sand. Am Ende, so wären sie mehr als Sand. Gott ist unfassbar groß. Und dann, vielleicht wie eine Art kleines Fazit in Vers 18 dieser Satz. Am Ende, und eigentlich steht da, wenn ich erwache, bin ich noch immer bei dir. Und dieses, wenn ich erwache, bin ich noch immer bei dir, meint, ob ich schlafe, ob ich aktiv bin oder ob ich gerade erwache, ich bin immer bei dir. Schöne Beziehungsformulierung, ich bin immer bei dir. Von Herzen positiv gemeint von David. Egal wo, ich bin immer bei dir. Daran erinnert David uns und sich. Und jetzt sagt David leidenschaftlich Nein zu deinen und meinen Gegnern. Also zu Gottes Gegnern, das Deine ist auf Gott bezogen. Er sagt Nein zu Gottes Gegnern Und er sagt Nein zu seinen Gegnern, weil es sind dieselben. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen? Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Und verstanden von diesem Kampf, in dem David sein Herz sieht, ist es viel einfacher, diese Verse einzuordnen. Weil David sieht ja in sich selbst, er sieht in den Feinden die ihm selbst drohende Gefahr, schreibt Delitzsch. Er sieht an ihnen die ihm selber drohende Gefahr. Und deswegen schreibt David sowas wie, hey, dass es überhaupt eine Option ist, dass es sich von Gott verstecken will und wegrennen will und mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er greift es ja nur deswegen auf und er liefert sein Herz auch nur deswegen Gott aus, weil er um diesen Kampf in sich weiß und sein Leben zeichnet es ja auch. Und deswegen es ist unwahrscheinlich, man weiß aber nicht ganz genau, ob konkrete Menschen da dahinter standen, aber wahrscheinlicher ist, er meint damit die, es ist ein Bild, das hier gezeichnet wird für die, die von Gott wegziehen. Vers 20 unterstreicht es am stärksten. Da steht besser, könnte man eigentlich sagen, in Vers 20. Die, die immer neu dich nennen in Arglist, erheben deinen Namen in Trug, deine Feinde. Also Leute, die von Gott reden und ihn erheben, aber es ist geheuchelt und verlogen und es zieht am Ende weg von Gott. Und dazu sagt David heftigst und klar, nein, nein, das hat an mir kein Anrecht. Diese Stelle hat überhaupt nichts zu tun und ist nicht so übertragbar auf das Gebot von Feindes- und Nächstenliebe. Es wäre völliges Missverstehen von dem, wie das hier eingefügt ist. Sondern es ist Nein zu allem Gottfeindlichen. Es ist Nein zu all dem, was meinen großen Gott hasst und beschmutzt. Und es ist Nein zu all dem, was mich davon wegzerren wird. Ein leidenschaftliches, kämpferisches Nein zu alledem. Und es gehört zu diesem Kampf und zu diesem Psalm schönerweise dazu. Und dann biegt der Psalm ins Finale ein. Nachdem David seine Herzensüberzeugung gestärkt hat und Gott ihn gebraucht hat, um uns einen Psalm zu geben, der diese Herzensüberzeugung stärkt, ja zu deinem Weg und ja zum Leiten und Ausliefern meines Herzens, endet es mit diesem Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Wir beten, ich lade euch ein, aufzustehen. Und wir beginnen das Gebet damit, dass wir diese zwei Verse beten, wer das möchte. Muss natürlich niemand, wir müssen gar nichts bei Gott. Das ist ja genau das, warum er uns ein Herz mitgegeben hat, es leitet und entscheidet. Und, aber wer möchte, darf gerne einsteigen und es als Gebet für sich sagen und damit Gott sagen, ich sage ja zu deinem ewigen Weg, daran hänge ich mein Herz, ich unterschreibe diesen Vertrag und ich sage ja dazu, dass du mir Leitungsverantwortung gegeben hast und ich liefere mein Herz dir aus, koste es, was es wolle, ich gebe es in deine Hände. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Himmlischer Vater, danke, dass wir vor dich treten dürfen. Du bist König der Könige, du stehst über allem, du bist so unendlich groß. Und trotzdem schaust du auf uns ganz individuell, auf deine Gemeinde herab und auf jeden Einzelnen von uns mit so viel Liebe. Und danke, dass wir dir dieses Anliegen bringen dürfen in dem Vertrauen darauf, dass du das durch deine Kraft und deinen Geist in uns machst. Und lass uns immer mehr reinwachsen, dass wir ganz persönlich und auch als Gemeinde hier ein Miteinander und eine Gemeinschaft leben, die davon geprägt ist, dass wir wissen, dir liefern wir unser Herz aus und wir brauchen dich, damit das irgendwie klappt. Und wir feiern jede Herzensüberzeugung miteinander, die gut ist und die wir setzen. Und wir dürfen umkehren, wo immer wir unser Herz in verschiedenen Situationen an Falsches hängen. Jetzt gebrauch du das Gehörte. Segne auch alle JKler, die weitergehen in ihren Alltag. Aber auch uns, wie wir als Gemeinde in dieses neue Jahr gehen. An deiner Hand, in deiner Kraft. Und wir wollen beten, wie du, Herr Jesus Christus, uns das gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.